Strompreise auf Rekordniveau hat uns die Energiekrise beschert. Privat sind die hohen Kosten ein Ärgernis und für viele eine Belastung. Politisch werfen sie Schatten auf die Energiewende. Im Utopia-Podcast kreisen wir das Thema heute dort ein, wo das Private und das Politische sich besonders nahe sind, beim Ökostrom.
Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
Mein Name ist Martin, ich bin Chefredakteur von utopia.de und ich spreche heute mit Dr. Uwe Pöls. Uwe Pöls beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit den Themen Energie und Wasser. Er leitet das Team des Energieverbraucherportals und war unter anderem einer der K200 Expertinnen und Experten, die die Grundlagen für die im März verabschiedete nationale Wasserstrategie erarbeitet haben. Hallo Herr Pöls, willkommen im Utopia-Podcast.
Ja, hallo, ich freue mich.
Vor der ersten Frage machen wir einen kleinen Schwenk zur Werbung.
Werbung. Was hat dein Geld mit dem Klima zu tun? Naja, im Alltag verzichtest du vielleicht schon auf Plastikverpackungen, beziehst Ökostrom und kaufst Bio ein. Aber da geht noch mehr. Hast du schon mal an deine Bank gedacht? Denn was macht eigentlich deine Bank mit deinem Geld? Investiert sie möglicherweise in Waffengeschäfte? Spekuliert sie mit Nahrungsmitteln? Bremst die Energiewende oder billigt Kinderarbeit? Wenn du das alles ausschließen willst, solltest du jetzt die Ethikbank kennenlernen. Die ethisch-ökologische Direktbank legt all ihre Kredite und Investitionen bis ins Detail offen, investiert nachhaltig, ökologisch und fair. Und das kompromisslos. Nur dann kann Geld auch faires Geld sein. Bezahle ab sofort mit fairem und klimafreundlichem Geld von deinem Girokonto bei der Ethikbank. Mehr Infos im Web auf ethikbank.de. Werbung Ende.
Herr Pöls, wir alle wissen, die Energiekrise hat unmittelbar mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu tun und mit unserer bisherigen Abhängigkeit von russischem Gas. Viele unserer Hörerinnen und Hörer beziehen bereits Ökostrom, das wissen wir aus diversen Umfragen. Und ich meine, manche davon werden sich wundern, warum auch ihre Stromrechnung höher geworden ist, wo sie doch für Strom aus Sonne, Wasser und Wind zahlen, der auf den ersten Blick so gar nichts mit russischem Gas zu tun hat. Können Sie uns den Zusammenhang näher erklären?
Ja, es liegt ganz einfach am Marktmechanismus. Der selbst erzeugte Strom, zum Beispiel aus der eigenen PV-Anlage, kostet natürlich immer gleich. Aber die riesige, nicht selbst erzeugte Menge wird am Markt eingekauft. Hier richtet sich der Preis nach gesetzlichen Rahmenbedingungen, die nötig sind, um das deutsche und europäische Stromnetz stabil zu halten und um Angebot und Nachfrage zu regeln. Also eigentlich ein rationaler Prozess. Strom wird von Energieversorgern wie Stadtwerken und Lokalversorgern eigentlich immer mittel- und langfristig beschafft bzw. zur eigenen Erzeugung dazugekauft, um die Preise verlässlich auf mindestens 1 oder 2 Jahre kalkulieren zu können. Ja, das hat sich aber im Herbst 2021 schon völlig auf den Kopf gestellt, also vor dem Ukraine-Krieg. Denn die Energiekrise wurde ausgelöst durch eine Verteuerung der Strompreise für kurzfristige Lieferungen an den Strombörsen und durch die erhöhte Nachfrage aus dem Ausland. Das stellte dann vor allen Dingen die Discount-Anbieter mit ihren sehr kurzfristigen und spekulativen Beschaffungsstrategien vor Probleme. Die haben ein Geschäftsmodell, das eben rein profitorientiert ist. Und hier wurde einfach dann die Belieferung der Haushaltskunden sehr abrupt gestoppt, als die Preise an der Börse eben explodiert sind. Das betraf Hunderttausende von Kunden, die dann übergangslos in die Grund- und Ersatzversorgung der lokalen Energieversorger und Stadtwerke gefallen sind. Die dann mussten halt diese überraschenden Kundenzahlen eben erstmal verarbeiten, an den Börsen sehr schnell Strom beschaffen. Und das hat uns 2021 schon eine bislang noch nie dagewesene Preisexplosion beschert. In der Spitze haben wir bis zu 500 Euro pro Megawattstunde Kosten an der Börse gehabt und zu Beginn der Energiekrise im Schnitt bei über 180 Euro je Megawattstunde. Das sind, wenn man das mal umrechnet, 6-mal so viel wie zum Beispiel 2020 im Durchschnitt. Da zahlten wir eben an der Börse 30 Euro ungefähr für die Megawattstunde und oft eben sogar noch sehr viel günstiger. Die manifeste Krise des Jahres 2021 eskalierte dann natürlich mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Ja, klar, die Preise für Gas und Öl sind dann ins Unermessliche gestiegen oder nahezu Unermessliche. Und gerade unsere Abhängigkeit bei Gas von Russland führte eben dann zu einer wirklich noch nie dagewesenen Krisensituation, die ja aber eben weit über den Energiesektor hinausreicht. Aber ich würde sagen, im Nachgang können wir schon feststellen, dass die die Krise trotz der hohen Energiepreise ganz gut gemeistert wurde. Die Bundesregierung, muss man sagen, hat schnell und wirksam reagiert, mit vielen Gesetzesvorhaben auch die Weichen ganz neu gestellt. Nicht alles wurde klug und rechtzeitig kommuniziert, das muss man auch anmerken, aber eben viele wichtige Vorhaben, die vielleicht auch schon hätten viel früher auf den Weg gebracht werden können von vorherigen Regierungen, sind aber eben jetzt auf dem Weg oder schon wirksam. Und die erheblichen Versorgungsängste und Probleme der eben letzten Zeit sind schon auch wieder etwas verschwunden. Man muss aber auch noch sagen, die Klimakrise, die uns auch eben in diesem Bereich ja nun wirklich sehr zu schaffen macht und eben auch sehr hohe Preise mit sich bringt, die ist ja nicht neu. Wir wissen das seit über 50 Jahren. Die Energiewende ist eine Notwendigkeit, über die wir eben seit mehr als 10 Jahren eben wirklich intensiv in Politik und Gesellschaft reden. Aber es ist noch so wenig geschehen. Und deswegen haben eben natürlich auch an dieser Situation, die wir jetzt und vor allen Dingen auch im letzten Jahr hatten, dann eben viele Akteure da ihren Beitrag geleistet. Der Ausbau von Sonne und Wind wurde eben wirklich teilweise verschleppt oder sogar sabotiert und zu lange an den fossilen Energieträgern festgehalten. Das ist ein wirklich nicht unwesentlicher Teil der Krise und auch ein Preistreiber.
Da hake ich gerne nochmal nach. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben eine ausgewogene Haltung zu der Frage, wo wir bei der Energiewende stehen. Aber ich würde es noch mal gern genauer hören. Ich sehe auf der einen Seite viele kritische Stimmen, die zum Beispiel bemängeln, dass wir mitunter die teuersten Strompreise weltweit hätten. Es gibt die energieintensiven Unternehmen, die drohen damit abzuwandern. So die laute Ecke. Die Stimmen aus der lauten Ecke. Auf der anderen Seite haben wir etwa Fridays for Future, die sagen, wir müssen raus aus der Kohle und zwar schon 2030, nicht erst 2038, so wie es die Bundesregierung anstrebt. Wo stehen wir denn bei der Energiewende?
Ja, also Fridays for Future haben wirklich auch recht. Wir sollten uns eben wirklich sputen. Das ist einfach, der Klimawandel ist eben etwas, was wir viel ernster nehmen müssen, Gesamtgesellschaft, als wir das tun. Aber ja, Sie haben natürlich recht, Strom ist bei uns wirklich teuer. Gar keine Frage. Es ist auch eine große soziale Problematik, aber speziell eben, was den Wirtschaftsstandort Deutschland angeht, muss man auch sagen, es wird gerade in den letzten Monaten viel in eigener Sache getrommelt. Es wird ein enormer Druck ausgeübt, um für Industrie, Gewerbe, Handel, Landwirtschaft Steuererleichterungen, Subventionen und andere staatliche Geldquellen zu eröffnen. Das klammert viele andere Aspekte auf. Energie ist bei uns scheinbar teuer, aber für die meisten Bürger in Relation zum Einkommen deutlich günstiger als in vielen anderen EU-Staaten. Das müssen wir auch klar sagen. Und wir erfreuen uns eben sowohl, was die Gesellschaft angeht, auch eben, was die Wirtschaft angeht, einer wirklich sehr hohen Versorgungssicherheit und Qualität. Das gilt für Strom, aber auch genauso Gas, Wasser und Wärme. Das gibt es so nur in einer Handvoll Staaten. Was eben wirklich fehlt, wie gesagt, ist die soziale Komponente für private Haushalte. Hier müsste schnell was passieren. Und wir kommen eben auch noch aus einer Zeit, wo eben Kleinabnehmer bei Strom und Gas hierzulande die höchsten Preise bezahlen. Also Energiesparsamkeit wird sogar eher bestraft. Und auch hier eben Versäumnisse in der Vergangenheit machen heute eigentlich Energie schon auch teuer. Und nochmals zu den Industrieunternehmen. Ja, auch für die ist Energie teuer, aber im Vergleich zu anderen Staaten gibt es hier tatsächlich aber auch eine höhere Dichte an modernen, klimafreundlichen, innovativen, auch energiesparsamen Anlagen. Es gibt hier gut ausgebildete Arbeitnehmer, es gibt weniger Streiktage und zum Beispiel Wasser für Industrie und Landwirtschaft sind nahe unbegrenzt und fast sogar oder zumindest teilweise umsonst zu haben. Also hier sehe ich eigentlich auch ein Klagen auf hohem Niveau und auch eben ökonomische Motive dahinter. Ein Blick auf die Bilanzen der Industrie zeigt ja auch, also nach wie vor wird auch in der Krise in Deutschland bei den Unternehmen ganz gut verdient. Besser als in vielen anderen Ländern. Also von daher nochmal, Fridays for Future hat völlig recht. Wenn wir in Zukunft nachfolgenden Generationen, wenn wir das, deren Rechte ernst nehmen würden und an deren Lebensqualität denken, dann müssten wir viel mehr tun. Und zwar jetzt. Das ist jetzt eigentlich die Zeit. Wir reden eben immer noch über Schuldenbremse und eben auch über die im Vergleich immer noch sehr niedrigen Steuersätze, die eben nicht erhöht werden dürfen. Und das wäre aber wichtig im engagierten Kampf gegen Klimakrise und Energiewende. Also wir haben Fortschritte gemacht, das sehe ich auch, aber wir haben unsere Möglichkeiten bei Weitem ja nicht ausgeschöpft.
Dann blicken wir doch mal in die Haushalte. Gut ein Drittel des Stroms in Deutschland wird nämlich von Privathaushalten verbraucht. Das heißt ja, das, was wir alle machen, was wir verbrauchen oder nicht verbrauchen, hat einen entscheidenden Einfluss. Und bei Utopia, und Sie wollen das auch beim Energieverbraucherportal, wir wollen den Leuten aufzeigen, Möglichkeiten, wie sie beim Klimaschutz selbst vorangehen können. Was bringt denn ein Wechsel zu Ökostrom?
Also es ist erstmal ein wirklich ganz wichtiger Baustein, um eben auch einen Teil einer umfassenden Verhaltensveränderung, die wir vornehmen müssen, schnell umzusetzen. Also was ich eben schon sagte, wenn wir für die nachfolgenden Generationen die Welt lebens- und liebenswert erhalten wollen, dann müssen wir viele solcher Bausteine eben in Augenschein nehmen und eben auch umsetzen. Also die Grenzen eben unseres Wirtschaftspolitik und Sozialsystems sind ja eben seit langem bekannt. Aber eben jetzt erst mit den deutlichen Krisenerscheinungen kommen wir als Gesellschaft in Bewegung. Und Ökostrom ist ja eigentlich nur ein Klick entfernt in einem Tarifrechner. Zum Beispiel ja auch bei Ihnen. Es kostet ja wirklich nur ein paar Minuten. Und das sollte es einem ja wert sein. Aber eben es bedarf auch eben mehr. Wir müssen insgesamt bei Energie sparen. Zum Beispiel sehr viel stärker als beim Strom ist es eben beim Heizen. Und wir müssen mit Wasser sorgsam umgehen oder bei allem, was wir kaufen, immer auf Herkunft und Nachhaltigkeit achten. Das, denke ich, ist etwas, das müssen wir unbedingt sehr viel stärker in den Fokus nehmen. Und da darf ich Sie ja ruhig nennen, sind Sie wirklich eine ganz wichtige Quelle. Sie haben ja da viele Angebote, die uns bei der Auswahl helfen. Aber das sensibilisiert uns auch wirklich sehr viel stärker, als wir das in der Vergangenheit wahrgenommen haben. Und wenn ich mal als Beispiel das Thema Wasser nehmen darf, also auch das ist ja auch immer mit Energie verbunden. Wir verbrauchen als Bundesbürger im Schnitt circa 125 Liter Wasser je Tag. Wenn wir circa 10% einsparen, sind das 12,5 Liter. Und das würde auch ein bisschen Energie einsparen bei uns direkt vor Ort. Aber wenn wir mal unseren virtuellen Wasserfußabdruck anschauen, der ist ja deutlich größer. Im Durchschnitt verbraucht jeder Bundesbürger zwischen 7,5 bis 10.000 Liter Wasser. So genau wissen wir es eben auch noch gar nicht. Durch den täglichen Konsum und unsere Anschaffungen eben im Haushalt und für Wohnen oder Auto. Wenn wir da 10% einsparen würden, entspräche das mehr als den fünffachen Tagesverbrauch an Leitungswasser, den wir eben haben. Und da können wir sehr viel tun. Das fängt bei den Tomaten an, die wir kaufen. Und das hört beim Auto, sofern wir eben eins haben, nicht auf. Kleidung, elektronische Geräte, all das gehört bewusst auf den Prüfstand. Das machen sie ja auch. Da hilft ja Utopia mit seinen Angeboten. Und es bringt uns auch eben neue Einsichten. Und wie nötig wir die haben, sieht man ja daran, dass wir in einer Zeit, wo wir über Klimawandel reden und auch klagen oder dran leiden, das durchschnittliche E-Auto, die Leute offensichtlich so psychisch entlastet, aber dieses E-Auto wiegt mittlerweile im Schnitt über 2 Tonnen, hat über 200 PS und verbraucht viel mehr an Ressourcen als eben ein altes Dieselfahrzeug, das eben vielleicht mit 800 Kilo auskommt. Also nicht, dass ich jetzt eben den fossilen Energieträgern da das Wort rede, aber eben dieser Schritt in die ökologische Beruhigung ist ein falscher, weil es eben nicht insgesamt unseren Energieverbrauch auf den Prüfstand stellt.
Werbung. Wen unterstützt du mit deiner Stromrechnung? anonyme Großkonzerne oder Menschen bei dir vor Ort, die die Energiewende in Bürgerhand umsetzen. Bei den Bürgerwerken bekommst du 100% Ökostrom und förderst mit deinem Strombezug die Energiegenossenschaften deiner Nachbarschaft. Geprüft und bestätigt von Grüner Stromlabel und TÜV. Unter www.bürgerwerke.de/utopia kannst du in 5 Minuten deinen Stromwechsel beauftragen. Und wenn du beim Wechsel den Gutscheincode UTOPIA23 eingibst, schenken die Bürgerwerke dir 30 Euro. Wechsle jetzt und mach mit bei der regionalen Energiewende in Bürgerhand. Werbung Ende.
Sie haben jetzt ein- oder zweimal gesagt, Utopia, wir wollen hilfreich sein. Das wollen wir in der Tat, aber speziell beim Thema Ökostrom. Naja, vielleicht nicht speziell, aber doch, die Stimmen sind schon vermehrt zu hören. Da gibt es auch kritische Stimmen. Ein typischer Punkt dieser Stimmen ist folgender. Ein Durchschnittshaushalt würde über einen Ökostromtarif die Energiewende in Deutschland mit etwa nur 30 Euro pro Jahr fördern. Das würde keinen echten Impact bringen. Was würden Sie entgegnen?
Ja, also das ist eine falsche Perspektive, jetzt nur auf diese 30 Euro zu gucken, sondern es geht ja um den gesamten Stromverbrauch, den ein Durchschnittshaushalt hat. Und der liegt eben mit 3.500 Kilowattstunden oder wenn es ein energiesparsamer Haushalt ist, eben halt vielleicht bei 2.800 Kilowattstunden. Also wir reden über Kosten zwischen vielleicht 750, 800 und 1.000, 1.200 Euro. Und ein gutes Ökostromprodukt, das eben investiert diese gesamten Kosten in eben einen Ökostrom mit ökologischem Mehrwert. Also dass es eben halt jetzt nicht 100 Jahre alte Anlagen sind, bayerische Wasserkraftwerke, die abgeschrieben sind, sondern ein gutes Ökostromprodukt kommt aus Anlagen, die nicht älter sind als 6 Jahre und wo eben auch ein Teil dieser Kosten, die der Bürger dann da trägt und Bürgerinnen tragen, dass der auch eben in Neuanlagen geht. Also die Summe ist deutlich größer und wenn wir einfach mal die über 40 Millionen Haushalte hier zugrunde legen, dann sehen wir, um wie viel Geld es geht. Es sind eben Milliarden.
Ich persönlich sehe den Ökostromwechsel tatsächlich als eine Art politischen Akt. Drum auch die Frage hinterher, gibt es Ihrer Meinung nach empfehlenswerte Ökostromtarife von den großen Energiekonzernen?
Das ist ein etwas zweifelndes Ja. Natürlich haben die auch Angebote, die echten Ökostrom liefern, aus neuen Anlagen kommen, die also auch einen Mehrwert haben, die auch vielleicht eben mit den entsprechenden Siegeln, die wir ernst nehmen können, ausgezeichnet sind. Aber bei großen Energieversorgern haben wir natürlich auch immer Anlagen, die eben noch mit fossilen Energieträgern funktionieren oder bis vor kurzem halt eben sogar mit Atomstrom. Ich würde das jetzt nicht sozusagen groß kritisieren, aber wir brauchen auch hier eine sehr viel schnellere und engagiertere Energiewende. Also wir müssen einfach weg von den fossilen Energieträgern und die Ziele sind einfach zu weit in die Zukunft verlegt worden. Wir können jetzt sehr viel mehr machen und von daher würde ich sagen, ja, der erste Ansprechpartner sollte immer ein lokaler Versorger sein oder ein Stadtwerk. Wer eben bei den großen Konzernen ist, der sollte dann da seinen Einfluss wahrnehmen, auch dort eben schauen, dass da eben die Energiewende deutlich schneller vorankommt. Aber es gibt auch eben durchaus da positive Beispiele.
Sie haben die Stadtwerke erwähnt. Wie ist es denn da? Kann man da von guten und schlechten Stadtwerken sprechen? Beziehungsweise wie können Verbraucherinnen und Verbraucher erkennen, welches Stadtwerk in Sachen Ökostrom oder in Sachen Energiewende vorangeht?
Also eine generelle Empfehlung für Ökostrom von Stadtwerken ist eben schwierig, da die Qualität und die Nachhaltigkeit, wie dort gearbeitet wird, auch eben sich deutlich unterscheidet. Aber man kann eben natürlich das ein bisschen unter die Lupe nehmen. Also einmal natürlich, zum Beispiel was Ökostrom angeht, haben Sie ja selber eben bei Utopia einen Rechner, der eben nur Zertifikate zulässt, die wirklich dann eben für einen nachweisbaren Umweltnutzen stehen. oder wir selber vom Energieverbraucherportal haben eine ganze Reihe von Kriterien, die wir an Stadtwerke eben und Lokalversorger anlegen. Da kann man eben selber überprüfen, wie gut ist sozusagen der Ökostrom und wie gut ist eigentlich das Engagement auch für Energiewende, für mehr Nachhaltigkeit und für wirklich einen grundlegenden Wandel, um eben halt gegen den Klimawandel anzukommen. Und ich würde sagen, eine Handvoll ganz einfacher Fragen kann man eben da an die Stadtwerke und Lokalversorger richten. Also einmal, was macht eigentlich da den Ökostrom aus? Welche Zertifikate haben die Ökostromprodukte? Man kann den Strommix sich anschauen, also wie viel fossile Energie ist eben überhaupt in dem Angebot für die lokalen Kunden da. Man sollte eben schauen, was machen die an Investitionen in erneuerbare Energien und für die langfristige Förderung von sauberen Energiequellen. Zum Beispiel werden eben auch da Initiativen gefördert, die sich vielleicht für Windkraft einsetzen oder eben Photovoltaik im Quartier, ähnliches mehr. Drittes Kriterium wäre eben auch Transparenz. Das heißt, ein Stadtwerk sollte eben halt auch seine Vertrauenswürdigkeit dadurch dokumentieren, dass es eben klare und verständliche Informationen über alle seine Produkte und Serviceangebote, aber insbesondere über seine Ökostromangebote offenlegen und insbesondere auch zeigen, wie es sich einsetzt für die Förderung erneuerbarer Energien. Oder eben, natürlich kann man auch andere Quellen zur Hilfe nehmen. Kundenbewertungen auf seriösen Portalen können vielleicht auch helfen, mehr über den Versorger und seine Zuverlässigkeit und seine Qualität eben zu erfahren. Und eben halt mal schauen, was gibt es eben da an Möglichkeiten der Beratung. Eben Energieeffizienz, ein wichtiges Thema, lokale Umweltschutzprojekte oder gibt es eben Unterstützung bei der Installation oder dem Erwerb von Photovoltaikanlagen oder gibt es Modelle, seine Heizungsanlagen zu erneuern? All das sind eben Möglichkeiten, die manche Stadtwerke machen, manche aber eben bisher nicht. Und man kann ja auch eben verschiedene Stadtwerke und Lokalversorger eben miteinander vergleichen und dann eben schauen, wenn alle Kriterien gleichermaßen erfüllt sind, vielleicht gibt es dann ja noch Unterschiede beim Preis. Aber insbesondere, und da sind die Großen natürlich eben auch nochmal angesprochen, man sollte in jedem Fall schauen, dass eben da nicht eben über Greenwashing so getan wird, als würde man sich eben engagieren, sondern dass es ein wirkliches Engagement ist.
Ich würde sagen, das hört sich für viele Menschen sehr voraussetzungsreich an, ne? Was man denn eigentlich alles tun muss, um festzustellen, habe ich hier einen guten, in Anführungszeichen, oder einen schlechten Ökostromanbieter vor mir. Warum ist das denn eigentlich so? Warum ist der Ökostrommarkt so, ja doch, aus meiner Warte würde ich schon sagen, übersät mit fadenscheinigen Angeboten?
Ja, die Antwort ist erstmal ganz simpel. Sie ist ökonomisch getrieben. Jeder Bundesbürger verbraucht im Schnitt 1300 Kilowatt Strom, von jetzt eben Gas und Wärme gar nicht zu reden. Und da reden wir eben über einen Betrag, der liegt eben vielleicht im Schnitt bei, nagel mich jetzt nicht fest, aber 500 Euro. Und bei 84 Millionen Bundesbürgern ist es eben ein riesiger Markt. Und da konkurriert man eben unter anderem halt eben auch mit Mitteln, dass man eben so tut, als wäre man ökologisch unterwegs, aber denkt vielleicht eben erstmal nur an seinen Gewinn. Also viele Discounter sind zum Beispiel auch engagiert, indem sie Ökostromprodukte anbieten, aber oft nicht richtig gelabelt und eben oft einfach nur, um Kunden anzulocken, um eben hier eben natürlich eine Menge an möglichen Profit einzusammeln. Von daher, ja, wir leben in einer Zeit, wo Information einfach wichtig ist und da sollte man eben sagen, ja, die paar Minuten am Tag sollte ich vielleicht also aufbringen. Wenn ich mir anschaue, wie viel Menschen investieren, wenn sie ihren Urlaub planen, wenn sie ein Auto anschaffen, wenn sie ein neues Fahrrad anschaffen, da reden wir nicht über Minuten, sondern Stunden, Tage oder beim Auto wahrscheinlich sogar Wochen. Und dieses Engagement sollte man doch auch eben erwarten können. Also dann nehme ich uns alle in die Pflicht und wir alle müssen da vielleicht auch noch dazu lernen, dass wir sagen, ja, alles, was eben dann auch Auswirkungen auf die Umwelt hat und eben auf die Klimakrise, da müssen wir einfach ein bisschen mehr Zeit opfern.
Dann nehme ich Sie direkt beim Wort und gehe noch mal tiefer in den Ökostrom, und zwar zur EEG-Umlage, die dieses Jahr weggefallen ist. Würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mal erklären, was die EEG-Umlage eigentlich ist, war, beziehungsweise was der Wegfall bedeutet?
Ja, also es macht einen großen Unterschied auf, erstmal beim Wegfall. Er fällt uns halt jetzt angesichts der explodierenden Preise der letzten zwei Jahre nicht mehr so richtig auf. Aber wenn wir einfach nochmal das vergleichen zum Zeitpunkt vor der Krise, dann hat gegenüber 2022 bei einem normalen Haushalt Jahresverbrauch, also nicht jetzt sehr vielleicht energiesparend, von 3.500 Kilowattstunden, um nur mal ein Beispiel zu sehen, immer noch 130 Euro ausgemacht, eben 2023 gegenüber 2022. Gegenüber 2021 sogar 230 Euro. Also das ist eben ja eben ein wirklich spürbarer Wert. Das sind 20 Euro im Monat. Aber wir sollten eben auch mal schauen, was hat denn eben die EEG-Umlage einfach in den letzten 22 Jahren, in dem die erhoben wurde. Sie wurde eben im Jahre 2000 durch die rot-grüne Bundesregierung damals eingeführt. Was hat die gebracht? Und wenn wir das alles zusammenrechnen, dann kommen wir auf weit über 200 Milliarden Euro. Also über 200 Milliarden Euro. Und ohne diese Abgabe, die ja eben dann voll in den Ausbau der erneuerbaren Energien geflossen wäre, wären wir bei Weitem nicht da, wo wir eben heute stehen. Also allein im letzten Jahr, als die Umlage noch erhoben wurde, waren es über 10 Milliarden Euro. In der Spitze waren es in einem Jahr sogar über 16 Milliarden Euro. Das heißt eben, dass wir eigentlich, was den Anteil erneuerbarer Energien in unserem Strommix angeht, hat das seine Wirkung gehabt. Und es hätte vielleicht mit Unterstützung auf Landesebene und eben mehr Windkraftzubau und auch mehr Photovoltaik vielleicht sogar noch viel mehr bringen können. Aber die Bilanz ist gar nicht so schlecht. Wenn wir das eben mal auf den vorletzten Monat betrachten, da liegen die Statistiken vor, da wurden eben über 47 Milliarden Terawatt EEG-Strom erzeugt, allein im August 2023. Das ist eben schon eine tolle Leistung.
Von Leuten, die sich etwas näher mit dem Thema beschäftigt haben, hört man dann auch häufig den Satz, naja, bringt doch nichts, wenn du zu Ökostrom wechselst, dann zahlst du doch für Wasserkraft aus Norwegen. Wie kann ich das denn vermeiden?
Ja, da muss man eben wirklich halt wirklich schauen, wo kommt der Strom her, welche Zertifikate sind eben hinterlegt. Da gibt es dann eben schon sehr eindeutige Kriterien. Das ist auch jetzt gar keine große Recherchearbeit. Ich muss eben ein Ökostromprodukt suchen, das eben wirklich maximalen Impact hat. Das sind eben natürlich Kriterien. Erstmal 100% muss er aus erneuerbare Energien kommen, also eben aus Windkraft, Solarenergie. Es kann auch Wasserkraft oder eben Biomasse sein. Und es muss klar sein, woher er kommt. Also eben, es muss eine klare, nachvollziehbare Information, wo der Strom herkommt. Und er muss eben eines der aus meiner Sicht vier wichtigen Zertifikate tragen. Das wäre eben zum Beispiel grüner Strom, Label Gold. Es kann aber auch eben TÜV Nord oder TÜV Süd sein. Das sind alles Zertifikate, die eben wirklich dafür Sorge tragen, dass überprüft wird, dass die Energie eben nicht einfach grün gewaschene ist, die am Markt irgendwie eingekauft wird, sondern eben tatsächlich auch einen nachweisbaren Umweltnutzen hat.
Wir sind eingestiegen mit dem hohen Strompreis. Was würden Sie sagen, ist jetzt, wir sind im Herbst 2023, ist jetzt ein sinnvoller Zeitpunkt, zu Ökostrom zu wechseln?
Unbedingt. Also wer noch nicht einen Ökostromtarif bezieht, der sollte jetzt wechseln. Die Preisunterschiede sind zwar teilweise immer noch da, bei manchen Anbietern sogar gar kein Unterschied, aber eben durch diese Aktion, man handelt eben und leistet einen Beitrag sofort. Und wir haben ja eben einen Strommarkt, und wenn die Leute sich eben mehr und mehr für Ökostromprodukte entscheiden, dann wird da eben auch nachgezogen werden. Das heißt eben, jeder Tag, den man eben eher zu Ökostrom wechselt, ist ein guter Tag für die Umwelt. Und so klein der Impact auch vielleicht eben in dem Moment sein mag, aber als Teil eines umfassenden Bewusstseinswandels und Verhaltensänderungen ist das gar nicht zu unterschätzen.
Einen kleinen Beitrag leisten auch Balkonkraftwerke. Die hatten dieses und auch schon vergangenes Jahr einen Boom. Im August diesen Jahres waren es 300.000 installierte Balkonkraftwerke auf deutschen Balkonen, soweit meine Zahlen zeigen. 100.000 mehr als noch vor einem Jahr.
Ja.
Was halten Sie denn davon?
Ja, also selbst Strom zu erzeugen, kann angesichts der steigenden Energiekosten erstmal eine interessante Option sein. Klar, ich muss auch eben nicht nur ökologisch, sondern natürlich auch eben ökonomisch da drauf schauen und sagen, kann ich mir das leisten? Wie lange dauert es, bis man die Investitionskosten für so eine Mini-Solaranlage wieder hereingeholt hat? Und wir kriegen ja aber eben schon mittlerweile sehr preiswert solche Anlagen, auch deutlich unter 1.000 Euro. Von daher kann man sagen, wenn ich jetzt eben auch nicht gerade eben einen abgeschatteten Balkon habe, ist das eben tatsächlich möglich, dass sich so eine Investition sogar zwischen 4 bis 8 Jahren amortisiert. Also eben unter ökonomischen Gesichtspunkten sogar eine sehr interessante Perspektive. Und wir wissen ja auch gar nicht, wie sich die Strompreise in Zukunft entwickeln werden. Wir haben zwar eine Entspannung am Markt, die Preise sind auch eben durchaus in der Breite gesunken, aber es hängt ja von vielen anderen Faktoren ab, und von daher halte ich das eben für eine kleine, aber eben auch eine sinnvolle Möglichkeit, wenn man sich das eben leisten kann. Und deswegen würde ich sagen, ja, also das ist eben, wie ich eben sagte, einer von vielen möglichen, sehr sinnvollen Schritten, die wir eben gehen sollten, wenn wir uns was leisten können. Aber eben natürlich, da können auch Stadtwerke viel tun, dass auch die Leute, die vielleicht sehr viel mehr aufs Geld schauen müssen, die einfach dann da diese Investitionen nicht stemmen können, ob sie da vielleicht Angebote machen, da können lokale Versorger auch ihre Stärke ausspielen und eben sagen, jedes Engagement in eben Solarenergie oder auch Solarthermie ist etwas, was wir unterstützen sollten, und wir binden ja auch dadurch die Kunden. Also es ist ja nicht so, dass man selber dann als Stadtwerk seinem eigenen Geschäft schadet.
Relativ neu am Markt sind auch sogenannte dynamische Stromtarife, und die locken ja mit besonders günstigen Preisen. Das Prinzip ist ja ungefähr so, die Anbieter versprechen, Preisschwankungen am Strommarkt mittels smarter Technologien zu nutzen, ja, und so den Strom viel günstiger an Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben. Wer etwa ein Elektroauto hat, kann es in der Nacht laden, wenn die Strompreise günstiger sind, und so profitieren. Soweit die Versprechungen. Was halten Sie von den Tarifen mit dynamischem Strompreis?
Also ich glaube schon, das wird in Zukunft eine große Rolle spielen. Im Moment eher nicht, da sehe ich einfach die Risiken, die überwiegen. Zum Beispiel, dass man einmal in Hochpreiszonen gerät, ohne dann wirksam das direkt auch kontrollieren zu können. Da kann sehr viel Geld auf einmal verloren gehen. Und eben, es sind auch Modelle, da sehe ich am Start auch eigentlich genau dieselben Akteure, die eben als Discounter in den letzten Jahren uns viele Sorgen gemacht haben. Also wenn wir länger zurückschauen, es sind die großen Pleiten der Discounter, Teltafax, Flexstrom, Care Energy, um nur eben mal 3 zu nennen. Oder jetzt eben Auslöser der Energiekrise waren ja auch eben die sehr risikoreichen Geschäftsmodelle, Stromeo, Gas.de, um mal 2 Akteure zu nennen, die uns in Probleme getrieben haben. Und deswegen sollte man sehr vorsichtig sein mit solchen Versprechungen. Ich sehe noch nicht, dass das eben bei seriösen Anbietern, bei Stadtwerken, lokalen Versorgern im Moment da Angebote gibt, die man ernst nehmen muss. Ich halte aber sehr viel mehr von Ansätzen, wo Bürgerinnen und Bürger sich in Solarstrom, Solarthermie engagieren, Anlagen installieren und eben Energiemengen zum Beispiel teilen, eben im Haus, im Quartier oder auch im lokalen Räumen. Wenn wir erst einmal bessere Möglichkeiten haben, Strom und Wärme zu speichern, dann kann das ein wirklich ganz wichtiger und sehr interessanter Markt werden. Aber bevor wir solche Modelle, eben dynamische Tarife, erfolgreich und wirksam eben hier im Markt sehen, gibt es meines Erachtens viele kleine Schritte, die wir schon jetzt gehen können, um nachhaltiger und ökonomischer mit Strom, Wärme und Wasser und eben allen möglichen natürlichen Ressourcen umzugehen. Viele dieser kleinen Schritte können wir direkt umsetzen. Auf die großen müssen wir oft warten, auch weil es zu viele bürokratische Hürden gibt. Allein wenn wir das Thema Mieterstrom eben sehen, wie schwierig es ist, da eben als Produzent auf dem eigenen Dach von Strom und Wärme das eben mit anderen Menschen zu teilen. Da haben die Regierungen im Bund, Land und in den Kommunen wirklich noch viel zu tun. Aber da sehe ich auch Grund zur Hoffnung, auch wenn ich jetzt insgesamt gar nicht glauben kann, dass wir das Klimaziel von 1,5 Grad noch schaffen. Dafür scheint es mir jetzt wirklich zu spät. Und da muss man sagen, da ist das Engagement vieler wie Fridays for Future, auch eben, was Sie bei Utopia auf der Plattform machen und was wir mit unseren Möglichkeiten selber machen können und viele andere, wirklich zahllose Akteure. Das sind jetzt wichtige Treiber, jetzt um die Klimaziele zumindest halbwegs zu erreichen. Da sind also dann, wo diese großen, auch von Geschäftsmodellen betriebenen Ideen, mir nicht ganz so nah.
Kommen wir abschließend nochmal auf die große politische Ebene. Wir haben jetzt viel über den Ökostrom gesprochen, aber 2023 müssen wir unbedingt mit über die Wärmepumpe sprechen. Über Ökostrom wird ja eigentlich viel weniger gesprochen, außerhalb jetzt unseres Gesprächs. Was würden Sie sagen, was ist beim Heizungsgesetz schiefgelaufen? So schiefgelaufen, dass wir, wo wir in Bayern und Hessen haben wir jetzt Landtagswahlen und die Prognosen für die Parteien pro Klimaschutz sehen nicht allzu gut aus.
Ja, das ist ein wirklich schwieriges Thema. Sie haben recht, das neue Heizungsgesetz, wie es eben ja schön in der Öffentlichkeit immer hieß, hat vieles richtig erkannt und will es richtig umsetzen. Aber es wurde, ich will nicht sagen erbärmlich, aber nahezu kommuniziert. Es hat auch vielleicht zu wenig an Möglichkeiten eröffnet, zum Beispiel Anreize zu schaffen, dass die Leute selber aktiv werden. Von daher verstehe ich einen guten Teil des Widerstandes, aber der geht natürlich jetzt in die falsche Richtung. Also wir müssen ja sehen, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen also dann die Träger von Ideen, die eben für die Energiewende eintreten, für Kampf gegen die Klimakrise, für Nachhaltigkeit, für eben einen ganz anderen Umgang mit eben unseren natürlichen Ressourcen, und das schließt die Menschen ja auch ein, die müssen wir stärken. Und dass man eben jetzt an einem Gesetz eben so einen Widerstand entfacht, ist natürlich eben auch, weil es ein sehr billiges Medienthema geworden ist. Wir leben in einer Zeit, die ist sehr hysterisch aufgeladen, und die Stimmung, die wir sonst eben aus den Social Media kennen, die erleben wir jetzt auch in eigentlich den klassischen, traditionellen, meinungsbildenden Medien. Man muss sich jetzt nur mal die entsprechenden Talkshows anschauen oder wenn man eben mal die Diskussionen der Online-Angebote der meinungsbildenden Medien anschaut, man reibt sich verwundert die Augen. Also es fehlt da irgendwie so eine nüchterne Betrachtung. Und auch wenn das Heizungsgesetz eben nur einiges gut umgesetzt hat, ist es ja trotzdem eine gute Basis, um da anzusetzen und zu schauen, wie kann man eben da auch mit allen Politikebenen sich dann nochmal das anschauen und sagen, was können wir denn noch besser machen? Und an der Stelle hätte man auch natürlich die Bevölkerung einfach mal mit einbeziehen müssen. Dann wäre dieser Widerstand, glaube ich, gar nicht so explodiert. Also es ist etwas hausgemacht, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite ist die Bilanz dieser letzten 2 Jahre der Ampelregierung gar nicht so schlecht. Gerade wenn man auf den Energiebereich schaut, sind es eben, ich kann es noch nicht mal genau beziffern, aber über 150 Gesetze und Verordnungen und Erlasse, die eben geändert wurden, um eben die Energiewende zu unterstützen und einzuleiten. Das ist eine tolle Bilanz. Das hat kein anderes Land in Europa vorzuweisen und außerhalb von Europa, glaube ich, schon mal gar nicht. Und es fehlt eben dieser positive Blick darauf, was haben wir für Möglichkeiten und was können wir zusammen eigentlich verändern. Wenn wir diese Debatte so weiterspinnen, wie sie bisher läuft, und Sie haben recht, gerade die Landtagswahlen vom 8. Oktober spitzt das nochmal zu, dann sind wir nicht weit von den amerikanischen Verhältnissen, wo eben wirklich eine gespaltene Gesellschaft vorhanden ist und wo Rationalität wirklich eine echt knappe Ressource geworden ist.
Aber dann nehme ich Sie fast bei Ihren letzten Worten, nämlich bei den positiven Worten. Das waren schöne Schlussworte. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich bin mir sicher, unsere Hörerinnen und Hörer haben einiges Neues entdeckt und ich hoffe, auch was Positives mitgenommen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.